Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, guten Tag. Falls sich die deutschen Bürger fragen, ob sie zu wenig Impfstoff zur Verfügung haben, dann sollte sie die Antwort von Stefan Exogreischer von der entwicklungspolitischen Lobbyorganisation One aufhorchen lassen. Menschen in Afrika müssten voraussichtlich 3 Jahre warten, bis sie drankommen, sagt er. Mehr über Impfstoffe, Patente, Preise und die richtige Verteilung gleich. Die Jungen springen zunehmend ab. Wir stellen den Fleischatlas zu Ernährungstrends vor. Brexit-Deal und China-Investitionsabkommen. Inwieweit die EU in diesen Freihandelsabkommen ausreichend den Klimaschutz berücksichtigt hat, klären wir mit Guntram Wolf von der Brüsseler Denkfabrik Brügel. Und wir informieren Sie im Verbrauchertipp, wie Sie eine Reha oder Kur durchsetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder haben gestern eine Verschärfung der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkündet. Außerdem wurden all diese Beschränkungen noch einmal bis Ende Januar verlängert. Ja, und auch wann Kita und Schulen öffnen, muss noch geklärt werden. Aber für die Eltern gibt es Entlastung, Nadine Lindner.
7,5 Zeilen sind es im Beschlusspapier, die für Eltern hochinteressant sind. Nach dieser neuen Entscheidung gewährt der Bund pro Elternteil 10 zusätzliche Tage Kinderkrankengeld, für Alleinerziehende zusätzliche 20 Tage. Es ist eine Verdoppelung. Das gilt, wenn Kinder wegen pandemiebedingter Kita- oder Schulschließungen zu Hause betreut werden müssen. Es ist eine wesentliche Lehre aus dem ersten Lockdown, so sagt es Familienministerin Franziska Giffey, dass nämlich gleichzeitig Unterrichten und Arbeiten zu Hause eben nicht geht. Die Sozialdemokratin äußerte sich am Morgen im Deutschlandfunk.
Diejenigen, die ihre Kinder nicht in die Kita, in die Schule schicken können, werden einen Anspruch haben, auch für ihre gesunden Kinder, auf zusätzliche Kinderkrankentage.
Die Regelung gilt auch für Kinder, die in Bundesländern leben, in denen es zwar eine Notbetreuung gibt, die aber von Eltern nicht in Anspruch genommen wird.
Das aber dann auch bei diesen eingeschränkten Kita-Betrieben und der Entscheidung der Eltern, ihre Kinder dort nicht zu schicken, dass dann auch die Kinderkrankentage gewährt werden können.
Die Regelung muss allerdings noch im zuständigen Bundesgesundheitsministerium ausgearbeitet werden, so Giffey. Sie solle aber zügig umgesetzt werden.
Nadine Lindner aus Berlin. Aufrufe für Tierwohl oder Klima, weniger Fleisch zu essen oder auch afrikanische Schweinepest hin oder her. Die deutschen Schlachthöfe sind gut ausgelastet und das nicht nur, weil ein Gutteil exportiert wird. Heute legen der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, der BUND und die Heinrich-Böll-Stiftung zum wiederholten Male ihren sogenannten Fleischatlas vor mit aktuellen Entwicklungen. Daniela Siebert serviert Häppchen aus dem 50-seitigen Werk, Untertitel Daten, Fakten über Tiere als Nahrungsmittel.
Pro Person fast 60 Kilogramm Fleisch wurden letztes Jahr in Deutschland verspeist. Eine von vielen aufschlussreichen Zahlen, die der diesjährige Fleischatlas zusammenträgt. Es ist bereits der 5. seiner Art. Nur wenig hat sich seit dem ersten Exemplar vor 8 Jahren verbessert, bilanzieren Barbara Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung und Olaf Band vom Bund für Umwelt und Naturschutz BUND.
Was man feststellen kann in Deutschland, dass wir einen leichten Rückgang haben im Fleischverbrauch. Das hat einfach mit den gesundheitlichen und den ökologischen und den Tierschutzbedenken zu tun.
Global hat sich nichts verändert. Fleischnachfrage steigt massiv.
Der weltweite Fleischkonsum habe sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt, bilanzieren die Autoren des Fleischatlasses. Weit an der Spitze stehen die USA mit ihrem Verbrauch. Doch gerade China und viele prosperierende Länder des Südens steigern ihren Konsum ebenfalls seit Jahren. Und der Fleischverzehr dürfte weiter wachsen, fürchten die Atlas-Herausgeber. Ein Problem, so Olaf Band vom BUND, denn
die Fleischproduktion ist ökologisch höchst belastend. Sie produzieren im Prinzip erstmal die Futterstoffe, also Soja und Mais insbesondere, was schon sehr viel Fläche braucht. Und dann haben sie nochmal die Tierhaltung und das führt dazu, dass Fleischproduktion einen hohen Output an CO2 hat, an Klimagasen, aber auch massiv schädigend auf Natur wirkt und Biodiversität zerstört. Und bei steigendem Verbrauch und steigender Weltbevölkerung wird das so nicht mit Nachhaltigkeitszielen in Einklang zu bringen sein.
Besonders stark steigt laut Fleischatlas derzeit die Nachfrage nach Geflügel, während die Bedeutung von Rindfleisch eher abnimmt. Olaf Band und Barbara Unmüßig fordern von der deutschen und europäischen Politik Gegenmaßnahmen, die den Fleischverbrauch um mindestens 50% senken sollen. Etwa durch bessere Kennzeichnung und Aufklärung über die Folgen. Außerdem?
Es geht einfach darum, dass wir nur so viel Viehbestand uns erlauben, wie wir selber Futtermittel auf unseren eigenen Flächen in Deutschland oder in Europa anbauen können.
Fleisch müsste einfach teurer werden. Und wir brauchen aber auch tatsächlich ein Image, dass Fleisch etwas sehr Besonderes ist.
Für besonders effektiv halten BUND und Heinrich-Böll-Stiftung unter anderem, Moore nicht weiter zu entwässern, sei es für die intensive Haltung von Tieren oder für den Anbau von Futtermitteln.
Moorflächen sind insgesamt eine hervorragende Möglichkeit, um gerade auch in der Landwirtschaft Klimaschutz zu betreiben, weil Moor bindet CO2. Und wenn man aber jetzt auf dem ehemaligen Moorstandort, und das hat in den letzten Jahren massiv stattgefunden, Tierhaltung betreibt, dann wird es trockengelegt, diese Flächen, und dann emittieren diese Moore plötzlich CO2 in ganz massivem Umfang. Und deswegen muss man das stoppen.
Stoppen und vor allem wieder vernässen, um die Wirkung wieder umzudrehen, sodass Moorflächen wieder CO2 senken werden, statt CO2-Quellen. Die grassierende afrikanische Schweinepest habe 2019 dazu geführt, dass erstmals seit 1961 die globale Fleischproduktion nicht gewachsen, sondern minimal zurückgegangen sei. Besonders drastisch war dieser Effekt in China. Dort wie auch hierzulande gefährde das vor allem die Existenz kleiner Mastbetriebe, so die Atlas-Autoren. Dass in Deutschland in diesem Jahr auf Schlachthöfen ein Verbot von Werkverträgen und eine Einschränkung der Leiharbeit erfolgt, begrüßen Barbara Unmüßig und Olaf Band. Als Effekt hoffen sie nicht nur auf bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch auf höhere Fleischpreise. Einen echten Lichtblick sehen die Atlas-Herausgeber in der Einstellung der kommenden Generation. Sie hatten im Herbst in Deutschland eine Umfrage unter 15- bis 29-Jährigen in Auftrag gegeben. Von rund 1200 Befragten gaben knapp 13% an, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Hinzu kamen 25% Flexitarier, die nur selten Fleisch essen. Olaf Band.
Und das ist die zweite gute Nachricht für uns, dass sie sich das nicht nur als eine persönliche Frage sehen, sondern auch den Staat in der Rolle sehen, die Verhältnisse in der Tierproduktion, in der Landwirtschaft insgesamt politisch auch zu steuern und zu verändern und auch zu verändern, dass es zu weniger Fleischverbrauch kommt.
Das klingt nach Rückenwind für die Kernforderung von BUND und Heinrich-Böll-Stiftung zum Thema. Sie verlangen von der Politik eine Fleischwende. Im Sinne von weniger ist mehr, zugunsten von Klima, Umwelt, Tierwohl und Gesundheit.
Der Fleischatlas, vorgestellt von Daniela Siebert. Die Kritik der Umweltverbände ist laut und scharf. Weder das geplante Mercosur-Freihandelsabkommen der EU mit Brasilien und Co. noch die Neufassung des Freihandelsabkommens der EU mit Chile erfüllten wichtige Mindestanforderungen an Klima- und Umweltschutz. Die Nachhaltigkeitskapitel seien schwach, Sanktionen bei Nichterfüllung sowieso nicht vorgesehen. Nun hat die EU-Kommission in den letzten zwei Wochen wichtige Liberalisierungsabkommen abgeschlossen, nämlich erstens den Post-Brexit-Deal mit Großbritannien und das Investitionsabkommen mit China. Frage an den Europaexperten Guntram Wolf, Direktor der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. EU und Briten bleiben sich ja trotzdem eng verbunden. Müssen sich die Briten jetzt an das neue, ehrgeizigere EU-Klimaschutzziel halten? 55% bis 2030.
Ja, also sie, in der Tat spielt das Klimathema schon eine wichtige Rolle in dem Abkommen. Allerdings müssen die Briten eben nicht das ehrgeizigere 55%-Ziel anstreben. Was der Vertrag regelt, ist ein Schutz des Status quo. Das heißt, die Briten müssen bei dem 40%-Ziel, das ja derzeit noch das geltende Recht in Europa ist, bei diesem Ziel müssen sie bleiben und dürfen das auch nicht abschwächen. Und ihren Teil dieses 40%-Ziels bis 2030 müssen sie einhalten.
Die EU strebt mittelfristig an. Und diese Idee ist ja bei der Entstehung auch in Richtung USA, in Richtung Donald Trump gerichtet gewesen, eine Art CO2-Grenzausgleichssteuer zu verhängen auf Güter aus Ländern, die es jetzt ihrerseits mit dem Klimaschutz nicht so ernst nehmen, billigen Strom aus alten Kohlekraftwerken und so fort. Werden die Briten diese Art Zusatzzoll auf Güter mittragen oder verklagen die dann möglicherweise die EU vor der Welthandelsorganisation wegen WTO, so von wegen Behinderung des freien Handels?
Ja, also das ist noch nicht vollkommen klar. Also das Abkommen hat auf jeden Fall Absichtserklärungen da, dass Europa und das Vereinigte Königreich, die EU und das Vereinigte Königreich eng zusammenarbeiten wollen im Klimabereich. Es steht auch drin in dem Abkommen, dass man beim Bestandsschutz, also diese 40% haben wir schon erwähnt, das geht auch um Sektoren, dass man also bei bestimmten Bepreisungen von Emissionen in den Sektoren Elektrizität, Hitze, Wärme, Industrie und auch Luftfahrt, dass man da tatsächlich ein gemeinsames System oder ein eng verzahntes System aufrechterhält. Und wenn da eine Partei nicht die Vorgaben, die derzeit gelten, einhält, kann das tatsächlich auch also vor ein Schiedsgericht gehen. Also insofern ist es da schon ein relativ bindender Mechanismus. Aber wenn man ambitioniertere Ziele umsetzen möchte, dann gelten diese ambitionierten Ziele erstmal nur in der jeweiligen Jurisdiktion, das heißt nur in der EU oder nur in Großbritannien. Also insofern in der Tat kein vollkommen durchsetzungsstarkes System und auf keinen Fall ein Grenzausgleich, also CO2-Grenzausgleich ist vorgesehen in dem Abkommen.
Mhm. Schauen wir auf das Investitionsschutzabkommen mit China. Wie gut sind da die Vereinbarungen im Bereich Umwelt und Klima?
Ja, die sind insgesamt sehr vage. Es gibt also einen Bezug auf natürlich auf das Pariser Klimaschutzabkommen und es steht natürlich auch in dem Abkommen drin, dass jede Jurisdiktion weiterhin ambitionierte Klimapolitik verfolgen kann und dass das also nicht behindert werden soll durch dieses Abkommen. Aber es steht eben auch nicht drin, dass es steht eben auch drin, dass man Klimapolitik nicht missbrauchen darf für Investitionsschutz. Das heißt, wenn die EU ein Klimamaßnahme durchführt, um eine Investition aus China zu verhindern, dann wäre das in der Tat illegal. Und das wird wiederum interpretiert von einem Schiedsgericht. Und natürlich hängt dann viel davon ab, wie das Schiedsgericht diese Klauseln konkret interpretiert.
Es heißt aber auch, beide Partner behalten sich vor, ihre eigenen Standards zu setzen. Wenn jetzt China plötzlich umschwenken würde im Bereich Klimaschutz, die sind ja verhältnismäßig gut im Vergleich zum Beispiel zu den USA, könnte die EU Sanktionen verhängen? Ganz kurz.
Ja, also Sanktionen verhängen kann man eigentlich nicht, wenn ein Land mehr oder weniger Klimaschutz macht. Man kann es nur dann verhängen, wenn der Klimaschutz wirklich so umgesetzt wird, um sozusagen Investitionen aus dem Ausland zu verhindern. Also insgesamt braucht man aber vielleicht bei so einem Investitionsabkommen auch weniger stark diesen Klimaschutz, weil es dann eben nicht um CO2-Grenzausgleich geht. Es geht ja hier um Investitionsschutz.
Der Europaexperte Guntram Wolf, Direktor der Brüsseler Denkfabrik Bruegel-Institut, zu den jüngsten Freihandelsabkommen der EU mit Großbritannien und China. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Die Kritik an der Impfstoffbeschaffung reißt nicht ab. Mal trifft sie Bundesgesundheitsminister Spahn, mal die ganze Bundesregierung und dann bekommt auch die EU-Kommission ihr Fett ab. Allerdings, es handelt sich ja um eine Pandemie, um eine weltweite Epidemie. Wie viel Impfstoff steht eigentlich den ärmeren Ländern zur Verfügung, fragte ich kurz vor dieser Sendung Stefan Exo-Kreischer von der entwicklungspolitischen Organisation One, hinter der Prominente wie Bono von der Band U2 oder auch die Bill und Melinda Gates Stiftung stehen.
Das ist eine gute Frage, vor allem, weil man vielleicht vorab festhalten muss, dass die Pandemie halt nicht vorbei ist, wenn ein Impfstoff da ist, sondern die Pandemie ist vorbei, wenn wirklich alle Menschen weltweit Zugang zu diesem Impfstoff haben. Und da sieht es momentan nicht so gut aus. Wenn man sich anschaut, dass die EU, die USA, Vereinigte Königreich und andere westliche Länder haben sich bereits mehr als 50% der Impfstoffdosen gesichert, obwohl sie nur etwa 14% der Weltbevölkerung ausmachen. Schätzungen zufolge werden etwa 2/3 der Menschen auf der ganzen Welt noch bis zu 3 Jahre auf eine Impfung warten müssen. Und am längsten wohl die Menschen in afrikanischen Ländern. Das ist nicht nur moralisch verwerflich, das ist auch politisch und wirtschaftlich unklug.
Aber stehen demokratische Regierungen möglicherweise da nicht vor einem Dilemma? Wenn sie jetzt nicht genug Impfstoff ranschaffen, dann werden sie bei der nächsten Wahl abgewählt.
Ich glaube, es ist wichtig, dass demokratische Regierungen ihrer Bevölkerung darlegen und erklären, dass wir das Virus tatsächlich nur besiegen können, wenn wir weltweit zusammenarbeiten. Wir stehen nicht in einem Wettlauf gegeneinander, sondern wir stehen gemeinsam in einem Wettlauf gegen das Virus. Wenn wir das Virus nicht schlagen und nicht weltweit schlagen, dann werden uns die Folgen von diesem Versäumnis auf die Füße fallen und im Endeffekt auch für uns schlimme Konsequenzen haben.
Wir haben heute Morgen im Deutschlandfunk gehört von unserem Spezialisten Volkert Wildermuth, dass Moderna den Impfstoff voraussichtlich für um die 15 € verkauft. Bei BioNTech sind es 12 €. Viele Unternehmen haben ja öffentliche Subventionen bekommen, um die Impfstoffe zu entwickeln. Wie ist denn die Relation zwischen den öffentlichen Subventionen und den Preisen, die die einzelnen Unternehmen veranschlagen, auch in Industriestaaten und für Entwicklungsländer?
Das größte Problem hier ist tatsächlich, dass es an Transparenz fehlt. Wir kennen viele Preise gar nicht. Sie sagten auch angeblich oder wahrscheinlich wird so viel verlangt werden. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Zum Beispiel zahlt angeblich Israel 2- bis 3-mal so hohen Preis für den BioNTech-Impfstoff wie die USA oder die EU. Und ich würde auch davon ausgehen, dass die meisten Unternehmen öffentliche Subventionen erhalten haben. Und das sollte sich dann meiner Meinung nach auch widerspiegeln in einem Verhalten, das nicht auf Profitmaximierung aus ist, sondern tatsächlich sicherstellt, dass möglichst viele Menschen Zugang zu diesem Impfstoff bekommen und dass dieser dann auch zu sehr kostengünstigen Preisen abgegeben wird während der Pandemie.
Wie handelt es dann zum Beispiel AstraZeneca, die ja zusammen mit der Universität Oxford gearbeitet haben und auch viel öffentliches Geld bekommen haben?
AstraZeneca und auch Johnson & Johnson gehen hier mit gutem Beispiel voran. Wir haben beide zugesagt, während der Pandemie die Impfstoffe zu niedrigen Preisen ohne Gewinnorientierung anzubieten. Wie gesagt, das ist auch aufgrund der Tatsache möglich, dass ein Großteil der Forschung durch öffentliche Mittel finanziert wurde. BioNTech und beispielsweise auch CureVac haben sich dagegen ausgesprochen, obwohl im Falle jetzt von beiden Unternehmen auch öffentliche Gelder zur Forschung des Impfstoffes gezahlt wurden. Also BioNTech beispielsweise hat 375 Millionen Euro an Steuergeldern von der Bundesregierung für die Erforschung bekommen. Und deswegen ist es unserer Ansicht nach auch nicht wirklich gut, dass das Unternehmen hier eher auf Gewinnorientierung setzt und nicht darauf setzt, möglichst vielen Menschen den Impfstoff zur Verfügung zu stellen.
Als Christian Lindner, der FDP-Chef, vor einigen Tagen plötzlich davon sprach, es müssten halt andere Unternehmen den BioNTech-Impfstoff in Lizenz produzieren, da hieß es, so eine Produktionslinie für so einen neuartigen mRNA-Impfstoff ließe sich nicht einfach mal eben schnell aufbauen. Ihre Organisation WAN hat einen Impf-Fairness-Test gemacht in den letzten Monaten und Sie sagen, doch, das ließe sich schneller und einfacher produzieren, sogar als konventionelle Impfstoffe. Wer hat jetzt recht?
Wahrscheinlich beide ein bisschen. Also theoretisch sind mRNA-Impfstoffe tatsächlich schneller zu produzieren als andere Impfstoffe, weil sie komplett künstlich erstellt werden. Man muss beispielsweise keine Kulturen züchten, auf denen dann die Impfstoffe erst entwickelt werden können. Gleichzeitig sind aber die Labore viel aufwendiger und darum ist es eben halt nicht so einfach, jetzt einfach mal loszulegen mit der Produktion. Aber ich glaube, wenn politischer Wille und Investitionen vorhanden sind, ist sehr, sehr viel möglich.
Indien und Südafrika gelten ja als die Apotheken der armen Länder. Das heißt, die haben große Produktionskapazitäten im pharmazeutischen Bereich. Könnte man, wenn man weniger restriktiv patentmäßig mit den Lizenzen arbeiten würde, die Produktion deutlich ankurbeln, wenn die Erlaubnis denen gegeben würde, sie dürften auch BioNTech oder Moderna Impfstoffe produzieren?
Also da kommt es natürlich dann wieder darauf an, nochmal auch die Produktionskapazitäten für die verschiedenen Impfstoffe zu haben und da auch aufzubauen. Aber Patente sind tatsächlich ein wichtiger Bestandteil hier. Und es ist ganz wichtig, dass wir wirklich möglichst alle Hürden, die einer weltweiten gerechten Verteilung von Impfstoffen im Wege stehen könnten, soweit es geht, abbauen. Und dazu gehört auch, dass wir Patente aussetzen auf Covid-19-relevante Produkte. Das sind Impfstoffe, aber auch Diagnostika, auch mögliche Medikamente. Und in der Welthandelsorganisation, die dafür zuständig ist, gibt es momentan auch einen Vorstoß von mehr als 100 Ländern, die genau das fordern. Ein Aussetzen von Covid-19-relevanten Patenten, während die Pandemie anhält. Das würde es mehr Ländern ermöglichen, schnell in die Produktion einzusteigen und auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen erhöhen und somit natürlich den Zugang verbessern.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit Stefan Exuk-Reischer von One können Sie nachher auch nachhören unter www.deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Eine Reha-Kur machen die meisten, wenn sie eine größere Operation hinter sich haben oder um sich von einer schweren Erkrankung zu erholen. Was weniger bekannt ist, Kuren gibt es auch für Menschen, die leichtere Erkrankungen oder kleinere chronische Beschwerden haben und wieder fit werden wollen. Claudia Rometsch mit dem Verbrauchertipp.
Gerade aus meinem persönlichen Umfeld höre ich das öfters. Ist das überhaupt schon was für mich? Ich bin doch noch nicht so krank.
Stellt Lara Feige fest. Die Beraterin bei der Deutschen Rentenversicherung in Bonn beobachtet, dass Versicherte oft nicht wissen, dass sie Anspruch auf Reha- oder Präventionsmaßnahmen haben.
Das ist ein Angebot von der Rentenversicherung oder auch von der zuständigen Krankenkasse. Also einfach einen Antrag stellen, wenn man sich danach fühlt oder der Hausarzt einem dazu auch rät. Wir überprüfen das Ganze und dann erhält der Versicherte einen Bescheid darüber.
Oft seien es nicht die akuten Notfälle, die Menschen arbeitsunfähig machten, sondern lang anhaltende Beschwerden, weiß die Beraterin. Ganz vorne liegen nach den Statistiken der Versicherer psychische Probleme wie Depressionen und Erkrankungen des Bewegungsapparates, vor allem Rückenleiden. Spätestens, wenn die Arbeitskraft eingeschränkt ist, hat ein Patient Anspruch auf eine sogenannte medizinische Rehabilitation. Das gilt aber auch schon dann, wenn die Leistungsfähigkeit durch gesundheitliche Probleme bedroht ist.
Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Patient ist schon in Therapie, merkt einfach, hier diese ambulanten Mittel helfen mir leider gerade nicht weiter. Eine Reha würde jetzt in dem Sinne noch mal mehr bringen, in Anführungsstrichen, weil ja dann die Person den ganzen Tag stationär ist und dann ganz anders gearbeitet werden kann,
sagt Carmen Kölbel von der unabhängigen Patientenberatung Deutschland. Meist dauert eine medizinische Reha 3 Wochen und findet stationär in einer Klinik statt. Der Patient zahlt dann in der Regel pro Tag 10 € aus eigener Tasche. Es gibt aber auch die Möglichkeit ambulanter Kuren. Daneben bieten die Rentenversicherungen und Krankenkassen auch Vorsorgeprogramme an. Sie richten sich an Menschen, die erste kleinere Beschwerden haben und etwas dafür tun wollen, gesund zu bleiben.
Jeder kann so eine Präventionsmaßnahme machen, sich einfach präventiv auf etwas vorbereiten, dass es nicht zu einem Bandscheibenvorfall zum Beispiel kommt, kann das Ganze bei uns beantragen und bekommt es dann auch von uns umgehend bewilligt.
Eine Präventionsmaßnahme findet in aller Regel ambulant in Wohnortnähe statt. Am Anfang steht eine mehrtägige Einführung. Anschließend besuchen die Teilnehmer etwa ein halbes Jahr lang 1 bis 2 Mal pro Woche Kurse.
Das ist Ernährungsberatung, Entspannungstraining, es ist Aquajogging, Aquabike, Rückenstärkung, autogenes Training, also die komplette Bandbreite eigentlich.
Wer eine Reha-Kur oder Präventionsmaßnahme beantragen möchte, spricht am besten zuerst einmal mit seinem Arzt. Der sollte einen Befund stellen. Antragsformulare gibt es bei den Krankenkassen oder Rentenversicherungen. In der Regel ist die Rentenversicherung für Arbeitnehmer zuständig, die Krankenkasse beispielsweise für nicht berufstätige Menschen oder Rentner. Bei Fragen helfen die Krankenkassen sowie die Hotline der Deutschen Rentenversicherung weiter. Manchmal werden Reha-Anträge allerdings abgelehnt. Im vergangenen Jahr waren es etwa 30%. Dagegen können Versicherte innerhalb von 4 Wochen Einspruch einlegen. Patientenberaterin Kölbel rät, in diesem Fall alle Unterlagen, wie etwa Gutachten, beim Kostenträger anzufordern und dann mit dem Arzt zu sprechen.
Und dann kann der Arzt noch mal besser auf die Punkte eingehen, die der Gutachter dann als Ablehnungsgründe genannt hat.
Mit einer neuen Begründung des Arztes habe der Widerspruch dann gute Erfolgsaussichten.
Der Verbrauchertipp von Claudia Rometsch. Im US-Bundesstaat Georgia zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Senatorenwahl ab zwischen Demokraten und Republikanern. Es wird hochspannend. Mehr ab 12:10 Uhr. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Jule Reimer.